Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vinyl-Talk. Wir sind wieder in der Landeshauptstadt Hannover, mitten im Zentrum. Und heute wollen wir gleich über drei Themen reden, nämlich über Wirtschaft, über Bildung und über Verkehr. Und was liegt da näher, als sich jemanden einzuladen, der gleich drei Themen bedienen kann? Heute ist bei uns der Dezernent der Region Hannover für Wirtschaft, Verkehr und Bildung, Ulf Bürger-Franz.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie es geschafft haben, denn Sie sind ja ein sehr beschäftigter Mann. Oder andersrum gesagt, diese drei Themen laufen gerade wie Schmitzkatze.
Ja, doch ist eine ganze Menge los, was wir im Augenblick umsetzen und in allen drei Themenbereichen eigentlich. Und von daher ist immer viel zu tun, ja.
Viel zu tun. Jetzt wollen wir Sie noch ein bisschen kennenlernen. Und Plattenkiste bedeutet ja im Vinyl-Talk auch selber mal zu gucken. Ja. Was haben Sie uns mitgebracht? Was ist Ihre erste Scheibe, die Sie auflegen?
Also erste Scheibe ist Marius Müller Westernhagen mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Eine Scheibe von 1978. War selber ganz überrascht, als ich die Jahreszahl gesehen habe.
Wie die Zeit vergeht, ne?
Ja, ich muss so, also ich habe sie wahrscheinlich nicht im ersten Jahr gekauft, sondern etwas später, aber ich schätze mit 12, 13 war das so eine meiner ersten LPs, die ich eben auch hatte und eine tolle Platte, auch ein tolles Cover, wenn man sich das anschaut, mit vielen sehr spannenden Details, unter anderem hier ein Wandkneipentelefon, also Handy der späten 70er und tolle Platte.
78, da sind Sie 12 Jahre gewesen. Wir beide haben etwas gemeinsam. Wir kennen den Jahrgang 66 sehr gut. Haben Sie den Marius denn auch schon mal live gesehen? Weil in Hannover hat er ja auch einige Konzerte gespielt.
Ja, ich habe ihn mehrfach live gesehen macht schon was her.
Okay, steigen wir mal ein bisschen ein. Region Hannover, 21 Städte und Gemeinden, 1,1 Millionen Menschen, verantwortungsvoller Job, den Sie da haben. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, es gibt so drei Themen, Wirtschaft, Verkehr und Bildung. Was ist Ihnen eigentlich das Lieblingsthema?
Ja, das Lieblingsthema ist eigentlich die Verbindung von allen drei Dingen. Ich habe eine Menge Projekte, die über die Themen hinausgehen. Also das Thema der Infrastruktur, des Verkehrs ist ein ganz wichtiges Thema, was auch für den Wirtschaftsstandort sehr wichtig ist. Wir haben, wenn es um Fachkräfte beispielsweise geht, ganz wichtiges Thema zurzeit. Es gibt viele, die sagen, Hannover ist deshalb attraktiv, weil ich kann mich hier gut auch ohne Auto bewegen. Wir haben tollen Nahverkehr. Das hat eben schon was dann mit dem Thema Wirtschaft und Fachkräfte zu tun. Und das Thema Bildung ist ein Thema, wo wir als Region Hannover vor allem Träger der berufsbildenden Schulen sind. Und das ist eben auch genau dieses Fachkräftethema, was eine enge Schnittstelle zum Thema Wirtschaft hat. Von daher ist sozusagen diese Schnittmenge zwischen den drei Themen ist eigentlich das, was auch richtig Spaß macht.
Das ist ja so ein bisschen auch ein Stichwort zum Thema Transformationsgesellschaft. Denn in allen drei Bereichen passiert gerade eine Menge in der Wirtschaft, im Verkehr und in der Bildung. Sind Sie eigentlich ein Digitalo oder andersrum gesagt Jahrgang 66? Wir sind ja noch analog groß geworden, haben die Schallplatten noch aufgelegt, haben die Kassetten noch aufgenommen. Wie digital sind Sie eigentlich? Oder andersrum gesagt, Digitalisierung ist wahrscheinlich bei allen drei Themen ein wichtiges Thema.
Ist ein sehr wichtiges Thema für mich persönlich insoweit natürlich auch, weil ich die Kommunikationsmittel nutze. Meine Kinder sind inzwischen 11 und 14, verfügen über eigene Handys. Und da ist es sehr praktisch, wenn man mal eben per WhatsApp auch ein paar Sachen schnell regeln kann.
Von denen kann man langsam lernen, glaube ich.
Ja, und die sind so gut, die erklären mir mein Handy und die wissen auch eine ganze Menge. Und natürlich in allen drei Themenbereichen passiert ganz viel. Im Bereich Wirtschaft gibt es natürlich in vielen Branchen ganz fundamentale Veränderungen. Wir selber haben im Wirtschaftsbereich hier sehr stark in Hannover das Thema Robotik und künstliche Intelligenz vorangetrieben als Region, zusammen mit der Leibniz-Universität, haben eine Roboterfabrik hier eingerichtet, wo auch ganz viel geforscht wird und ganz viel ausgebildet wird. Wenn man anguckt, was durch künstliche Intelligenz passiert, wie sich auch Berufe verändern in der Versicherungsbranche, wo die ganzen Routinetätigkeiten nach und nach ersetzt werden durch andere Berechnungsverfahren, die ganzen vielen Mathematiker und Mathematikerinnen, die es in den Versicherungen gab, die werden jetzt teilweise durch KI-Lösungen auch ersetzt. Auf der anderen Seite entstehen aber auch ganz neue Berufe und das ist eben wirklich auch ganz spannend, was da passiert in dem Bereich.
Das ist ja auch ein bisschen eine historische Generation, die wir hier erleben dürfen. Und ein Stück weit sind wir ja so eine Brückengeneration, weil wir haben das Analoge noch erlebt. Als wir klein waren, haben wir vielleicht von Jobs geträumt, die es heute vielleicht gar nicht mehr gibt. Beziehungsweise wissen wir, dass es heute Jobs gibt, die auch unsere Kinder vielleicht noch gar nicht kennen. Fühlen Sie sich eigentlich wohl in dieser Brückengeneration, dass man sowohl das Analoge als das neue Digitale auch politisch gesehen miteinander in Einklang bringen muss?
Auch eigentlich schon. Also es macht, finde ich, auch Spaß, beide Welten zu kennen und auch zu erleben. Und manchmal ist es ganz witzig, wenn man seinen Kindern versucht zu erklären, wie man früher Probleme geregelt hat. Oder wenn man dann in irgendeinem Museum ist, wo ein Telefon mit Wählscheibe steht und den Kindern sagt, wähl mal unsere Nummer. unsere Telefonnummer. Es klappt nie beim ersten Mal, also weil es doch etwas komplex ist und es ist schon sehr spannend, also beide Welten zu leben und auch diese unterschiedlichen Denkweisen, wie man mit Dingen umgeht. Also ich mag das sehr, ja.
Okay, eines der Top-Themen, die Sie auch am meisten, glaube ich, gerade in die Presse bringt, ist das Thema ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr. Da ist Hannover im Moment gerade sehr stark in den Schlagzeilen. Es geht um 1 Milliarde Euro, unvorstellbare große Summe. Und Sie haben relativ aktuell einen 10-Punkte-Plan präsentiert. Da steckt sowas drin wie mehr Fahrzeuge für die Stadtbahn, Sanierung, U-Bahn-Stationen, Park-and-Ride-Häuser. Ich will gar nicht zu detailliert über diesen 10-Punkte-Plan sprechen, aber kann Hannover mit so einer Investition ein Leuchtturm für Deutschland werden? Oder sagen Sie, naja, wenn man das richtig konsequent denkt, dann ist das auch nur in Anführungszeichen 1 Milliarde und man kann das noch viel größer machen. Wo steht da Hannover eigentlich?
Ja, also ich glaube, man kann es gar nicht unbedingt viel größer machen, weil es gar nicht so sehr eine Frage des Geldes ist. Natürlich spektakulär 1 Milliarde, aber das Entscheidende ist gerade bei Bauprojekten, dass man sie auch irgendwie auf die Straße bringen muss. Man muss die Firmen haben.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Ja, man muss die Ausschreibung überhaupt Firmen finden, die noch Dinge umsetzen. Also es ist schon ein sehr, sehr großes Projekt und ich glaube auch Hannover ist im Bereich ÖPNV heute schon sehr herausragend für eine Stadt dieser Größe. Wir haben schon einen der attraktivsten Nahverkehre und wir tun eine Menge, um das auszubauen eben auch. Und wir haben im ganzen Verkehrsbereich, alle reden ja von Verkehrswende, im Grunde genommen ein Problem, nämlich dass die effizientesten Maßnahmen, die man überhaupt machen kann, Bau von Infrastruktur, die dauern halt sehr viele Jahre. Das heißt, auch bis wir neue Stadtbahntrassen haben, bis wir mehr Stadtbahnwagen haben, das dauert immer 5 bis 10 Jahre. Und natürlich wollen die Leute aber jetzt schon irgendwas erleben. Das heißt, wir müssen solche baulichen Maßnahmen für die Zukunft verbinden mit kurzfristigen Maßnahmen. Das haben wir eine sehr wichtige kurzfristige Maßnahme, das ist das Thema, dass wir mehr Direktbus in die Innenstadt haben wollen. Wir wollen gerade im Busverkehr sehr viel mehr Leute befördern. Das klappt auch ganz hervorragend. Wir haben diese Sprintarlinien eingerichtet bei Regiobus und Üstra, die eben direkt aus dem Umland in die Innenstadt fahren und die haben enorme Zuwachsraten, zum Teil ein Drittel innerhalb eines Jahres. Und das zeigt eben, dass da wirklich auch viel passiert und viel möglich ist. Und wir wollen noch viel mehr ausprobieren in den nächsten Jahren.
Verkehrswende, haben Sie gerade gesagt. Ich frage mal so ein bisschen provokant, wo kommt eigentlich dieser Handlungsdruck für Verkehrswende her? Ist das durch den Klimawandel geschuldet? Sind wir wach geworden und merken, dass wir viele, viele Jahre vielleicht auch ein bisschen verschlafen haben, moderne Verkehrsinfrastrukturen zu bauen?
Also ich glaube schon, dass zum Teil Dinge auch verschlafen wurden, gerade bei der großen bundesweiten Infrastruktur. Wir haben vor 5, 6 Jahren wurde in Niedersachsen noch so ein Projekt wie die Y-Trasse beerdigt, eine Schnellzugstrecke zwischen Hamburg, Bremen und Hannover, hat man gesagt, naja, jetzt hier so in die Landschaft neue Eisenbahnlinien bauen, macht eigentlich keinen Sinn. Stattdessen hat man dann die A7 dreispurig
ausgebaut. Wir sind ein Autoland,
das muss man sagen. Genau, wir sind ein Autoland und heute, wenn man da heute drauf schaut, auch die, die das damals entschieden haben, zum Teil unter 4 Augen, sagen einem auch eine bescheuerte Entscheidung. Wir brauchen viel mehr Zugverkehr, wir brauchen viel mehr öffentliche Verkehre. Und das hängt natürlich zum einen am Thema Klima, was eine große Rolle spielt, aber es hängt auch in gleicher Weise am Thema Veränderung von Lebensstilen. Also die Großstädte verändern sich sehr stark, Lebensstile verändern sich und jeder Quadratmeter in der Innenstadt, der voll mit Blech ist, ist weniger Quadratmeter, den man für andere Nutzungen eben auch hat, für Cafés, für Freizeitnutzung. Und deshalb gibt es eigentlich beides. Mehr junge Menschen, die gerne mit dem Fahrrad in die Innenstadt fahren, die sagen, ich brauche gar kein eigenes Auto. Das Statussymbol Auto spielt nicht mehr so eine Rolle. Das Statussymbol Fahrrad dafür umso mehr im Übrigen. Dadurch gibt es eine Veränderung, die eigentlich aus beiden Themen kommt. Veränderung von Lebensstilen, aber eben natürlich auch von der Klimafrage, dass wir auch einen großen Handlungsdruck haben. Deshalb verändert sich Verkehr sehr stark.
Das ist aber auch eine Herausforderung für die politisch Verantwortlichen. Denn es ist ja ein Stück weit so, dass man einerseits Menschen vielleicht mit Einschränkungen konfrontieren muss, andererseits muss man ihnen aber auch Anreize geben, das Neue anzunehmen. Das ist nicht immer einfach. Sie haben Bus und Bahn gratis fahren mitverantwortet. 250.000 Menschen konnten einen Tag lang kostenlos den ÖPNV nutzen. Ein ganz tolles Projekt und es hat auch super funktioniert. Aber wie geht das weiter? Kann man sich über kurz oder lang vorstellen, dass ÖPNV kostengünstiger wird? Oder ist das ehrlich gesagt ein Trugschluss, dass man denkt, jetzt so langsam, aber sicher wird das subventionierbar und wird bezahlbar für alle?
Ja, also ich glaube, dass kostenloser Nahverkehr dauerhaft ist nicht finanzierbar. Und ich glaube, es wird auch gar nicht unbedingt erwartet von den Menschen. Jeder weiß, dass ich für meine Mobilität bezahlen muss. Und das tun Leute auch. Es ist ja nicht so, dass teure Autos oder teure Fahrräder heute weniger verkauft werden als noch vor Jahren. Im Gegenteil, die Leute zahlen noch für Mobilität, die wollen aber einen guten Service haben, eine gute Leistung haben. Und deshalb glaube ich, dass dieses Thema über den Preis zu gehen gar nicht der richtige Weg ist. Das zeigen auch viele Versuche, sondern der Weg ist eigentlich, das Angebot zu verbessern, Komfort zu verbessern, freies WLAN, was wir gerade Zug um Zug in den Verkehrsmitteln einführen, solche Dinge, die Aufenthaltsqualität damit auch zu erhöhen, das ist ganz wichtig. Und dieser Aktionstag war ja eigentlich auch nur ein Teaser, um zu sagen, wir wollen mal wirklich ganz viel ausprobieren an einem Tag. Und das hat wunderbar geklappt. Und das Interessante war ja, wir haben nicht nur deutlich mehr Fahrgäste gehabt, bis zu 40%, sondern die waren auf den Linien, wo wir eine Taktverdichtung vorgenommen haben. Das heißt, da, wo wir auf einer Linie 9 Richtung Empfelde 5 statt 10 Minuten Takt gefahren sind, da, wo wir auf bestimmten Buslinien Taktverdichtung hatten, da ist unglaublich viel passiert, auch im Umland übrigens, nicht nur in der Landeshauptstadt.
Ja, ja.
Und da, wo wir die zum Beispiel bei der S-Bahn oder bei anderen Zugverkehren, wo wir einfach aufgrund der Zugtrassen, die gar nicht da waren, die normalen Fahrten gemacht haben, vielleicht einen Wagen mehr drangehängt haben, da war gar nicht so viel mehr los. Das heißt, es ist immer eine Kombination aus einem preislichen Anreiz, den wir hier haben, aber eben auch einfach mehr Verkehre, dichterer Takt, gute Informationen. Und ich glaube, der Trend, wo wir jetzt eben stärker hingehen, ist einfach, dieses Thema aufzunehmen, dichtere Takte und entsprechend eben auch einfach mehr Nahverkehr auf die Straße zu bringen, um auf diese Art und Weise dann eben auch das Thema, ich muss immer das Auto nehmen, zurückzudrängen. Und das nicht nur in der Stadt, wo das ja sehr einfach ist, sondern auch im Umland, wo wir stärker auch mit Bedarfsverkehren on demand, wie es so schön heißt, in Zukunft operieren werden. Wir möchten auch erste Versuche starten, um auch da Angebote zu machen, das Auto einfach öfter in der Garage zu lassen.
Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen. Nun ist ja die Landeshauptstadt eine der wichtigsten Kommunen in der Region und da tut sich ja einiges. Ihr politischer Kollege, der neue Oberbürgermeister Billit Onay, hat die autofreie Innenstadt als politisches Thema entdeckt und wird es wahrscheinlich auch immer weiter auch versuchen umzusetzen. Nun erzeugt das aber relativ schnell Reaktanz und Akzeptanz. Das heißt also, daran kann man sich lange streiten. Was glauben Sie, was kann die Politik, die Verwaltung tun, um vielerlei Interessen in Einklang zu bringen? Also wie löst man das auf, wenn eigentlich alle spüren, nee, das ist eigentlich richtig, aber man will dabei natürlich dann auch nichts falsch machen. Wie geht man daran?
Ja, ich glaube, dass man einfach auch Leute mitnehmen muss zum einen, dass das eine viel sprechen muss, aber zum anderen natürlich auch eine gewisse Klarheit braucht. Und eins ist auch klar, wenn man sagt, wir wollen eine Veränderung des öffentlichen Raumes, weniger Platz für Autos, mehr Platz für andere Nutzung, mehr fürs Fahrrad, das gibt immer Konflikte. Also das ist unser Alltag als Verkehrsplaner, jede Radspur, die wir irgendwo in Großburg-Wedel oder Tönse auch neu machen oder hier in Hannover, alles, was passiert, gibt es immer auch Leute, die da Widerstand gegen haben.
Yeah.
Natürlich sind die dagegen, sind immer viel lauter, als die, die es eigentlich richtig finden. Deshalb wird es immer auch wieder Widerstand geben. Man muss aber sehen, dass man möglichst viele Leute mitnimmt, dass man ein intelligentes Gesamtkonzept hat. Und das merke ich auch, das spüren die Leute. Wenn man ein gutes Gesamtkonzept hat und sagt, das wollen wir so machen, das haben wir auch beim Aktionstag gemerkt. Wir haben ja einige Straßen gesperrt, auch vor der Oper beispielsweise, an diesem Aktionstag. Und es hatte eine hohe Akzeptanz auch bei den Einzelhändlern, weil völlig klar war, da ist ein Gesamtkonzept. Die haben eine Idee, wie der Verkehr fließen soll. Und der ist besser als jemals sonst geflossen hier in Hannover. Und das zeigt eben auch, wenn ein gutes Gesamtkonzept da ist, geht es. Und das muss man aber auch konsequent durchziehen, auch gegen Widerstände. Da braucht man dann manchmal auch ziemlich viel Rückgrat, muss auch ziemlich viel einstecken können. Und aber das zahlt sich am Ende aus. Und die Bürgerinnen und Bürger, das merke ich immer wieder bei solchen Projekten, erst gibt es so ein bisschen Widerstand, dann sind auch Leute ein bisschen skeptisch. Aber wenn es am Ende gut gemacht ist und wenn es gut funktioniert, am Ende sagen alle, Mensch, habt ihr eigentlich doch gut gemacht, auch die größten Kritiker
sagen. Und das kann man sogar sagen, denn ein neuer Aktionstag in genau gleicher Funktionsweise wird es auch wieder geben dieses Jahr. Und ich glaube, wieder im November 2020.
Genau, 28. November ist unser Plan. Das ist also der erste Samstag vom ersten Advent soll es wieder sein. Wieder so ein Aktionstag hier in der gesamten Region Hannover mit vielen Aktionen. Wir wollen diesmal auch gerne mal andere Dinge ausprobieren. Also es soll wieder kostenlosen Nahverkehr geben, auch wieder dichtere Takte. Aber vielleicht auch noch mal ein paar andere Akzente. Wir sind auch offen für Vorschläge, was man mal ausprobieren kann. Wir wollen dieses Jahr sicherlich ein bisschen stärker auch noch mal in, ich sag mal, in kleine Dörfer rein mit dem Thema. Also wir haben schon die Vorstellung, dass wir vielleicht einfach exemplarisch in 10 oder 15 kleinen Orten mal sowas wie einen dichten Bus-Shuttle zur nächsten S-Bahn-Station machen. Mal gucken, fährt trotzdem noch jemand mit dem Auto raus? Oder ist das auch was, wo wir die Leute, ist natürlich ein kleiner Vorgriff auf On-Demand, also dichtere Takte auch mit kleineren Bussen, wie da so die Reaktion ist, wie wird das eigentlich angenommen? Das werden wir, glaube ich, dieses Jahr mal ausprobieren. Und von daher haben wir schon die Idee, da auch einfach wieder einen großen Experimentiertag draus zu machen.
Ich freue mich drauf, oder wir alle können uns drauf freuen.
Ja,
wir uns jetzt auch. Freuen wir uns auf Ihre nächste Scheibe.
Genau.
Die kommt aus einem nicht ganz so kleinen Örtchen. Die kommt nämlich aus Berlin.
Genau, die kommt aus Berlin. Die ist von 1980. Ideal, das ist eine der, ich weiß nicht, ob die erste Platte war, aber jedenfalls eine der älteren Platten auch von Ideal. Eine ziemlich kultige Band. Wenn man hinten nochmal das sieht, wie die Band damals aussah, dann sieht man auch, also man erkennt Inga Humpe kaum. Also,
ja, das war ja so der Anfang so, der neuen deutschen Welle. Ne?
Genau, allerdings Anfang der neuen deutschen Welle.
Deutsche
war,
Welle so, ne?
Genau, es gab ja verschiedene Richtungen und das hier fand ich, war auch eine ganz besondere Platte. Neue Deutsche Welle hat natürlich damals sehr stark geprägt, war so die Musik, zu der man getanzt hat, wo es unterschiedliche Konzerte gab. Manchmal auch, wenn man im Nachhinein ein bisschen selbstkritisch ist, musikalisch war das nicht immer auf dem allerhöchsten Niveau, was da passiert ist. War auch sehr viel eben Spaßmusik einfach dabei.
Ja. War auch ein bisschen Provokation.
Es war aber auch viel Provokation. Es war auch eine so ein bisschen die, das, was früher musikalisch war, auch nicht so ganz ernst nehmen.
Disco wurde so ein bisschen beiseite geschoben.
Disco wurde beiseite geschoben, so war jetzt ein bisschen out. Also Bonnie M. hat man keinen Bock mehr drauf,
jetzt
kommt was anderes. Und das hat einfach auch Spaß gemacht.
Authentische Musik war das. Ja, wir schieben gerade auch ein bisschen vieles beiseite, denn Digitalisierung, ich will nochmal auf das Thema kommen, ist ja jetzt mehr als schnelles Internet oder Streamingdienste oder E-Commerce etc. Kommt ja nun tatsächlich in jeden Lebens- oder in jeden Geschäftsbereich an. Das Thema Digitalisierung ist wahrscheinlich auch für Kommunen ein ganz wichtiger Lebens- oder vielleicht sogar Überlebensfaktor. Man kann es so sehen oder so sehen, es geht ja um Effizienz, Ressourcenminimierung. Also auch Verwaltung muss sich digitalisieren, denn der Bürger ist ja verwöhnt, was er alles mit seinem Smartphone mittlerweile bei seiner Versicherung oder bei seinem Telekom-Unternehmen machen kann. Was kann denn jetzt sozusagen digitalisierte Verwaltung zukünftig können, müssen? Oder andersrum gesagt, wo steht die Region Hannover? Was glauben Sie?
Ja, ich glaube, dass wir noch sehr viel lernen müssen und auch noch sehr viel besser werden können in vielen Bereichen. Nicht nur in der Kernverwaltung, auch bei unseren Beteiligungsunternehmen. Ich nehme mal das Beispiel Nahverkehr, um da die Brücke zu bauen. In den Bereichen, wo der Nahverkehr wirklich nicht gut ist, aber bundesweit nicht gut ist, sind die digitalen Systeme. Wenn wir Hotel buchen, wenn wir einen Flug buchen, sind wir gewohnt, da werden mittlerweile 95% der Umsätze übers Internet gemacht.
Ja.
Im Nahverkehr ist die Quote ein bisschen geringer. Da sind wir bei 2-3% zurzeit, was Handyticket anbetrifft, also haben noch großen Nachholbedarf.
Ist doch eigentlich erstaunlich. Also, wo kommt das her?
Das ist schwer zu sagen, wo es herkommt. Vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, dass es natürlich auch nicht so den ganz starken Wettbewerb gibt darüber. Mhm. Wir haben auch in vielen Städten, dass es jeweils eine eigene App gibt, dass es nicht gelingt, mal so gemeinsame Angebote zu machen. Das ist schon ein Riesenproblem. Und in den Verwaltungen ist es ein Stück weit ähnlich, dass das, was man als Bürger so kennt, dass man irgendeine Leistung einfach im Internet bucht.
Mhm.
Das kann man mit öffentlichen Leistungen so in der Form zum Teil noch nicht machen.
Mhm.
Es gibt verschiedene Gründe dafür. Einer ist sicherlich auch, dass wir relativ komplexe, rechtlich sehr komplexe Prozesse haben. Aber der andere ist sicherlich auch, dass wir als Verwaltung insgesamt noch etwas dynamischer werden müssen, wenn es darum geht, wirklich auch mal kreativ Ideen zu haben, wie man Dinge stärker noch digitalisieren kann. Da passiert jetzt schon einiges, aber es dauert sicherlich länger, als das in anderen Bereichen ist.
Das hat ja immer was mit Mindset zu tun. Man sagt ja immer, erst kommt das Mindset, digitales Denken, Kultur. Wo würden Sie denn sagen, wo sind da die Defizite? Denn die jüngeren Mitarbeiter im Verwaltungsbereich, die jüngeren Mitarbeiter in der Region, die sind ja auch alle nativ sozusagen schon mit Technologie groß geworden. Woran scheitert das noch? Oder wie kann man dieses Mindset fördern? Was glauben Sie, was könnten Maßnahmen sein? Oder was tun Sie vielleicht sogar ganz konkret?
Also ich glaube, das entwickelt sich schon. Wir haben einen starken Generationswechsel auch in der Verwaltung. Man wundert sich also immer wieder, wenn man in die Kantine geht, wie viele junge Leute da sitzen. Wie stark auch in den letzten Jahren sich so öffentliche Verwaltungen teilweise verjüngt haben. Und da ist bei vielen natürlich, ist das irgendwo auch da. Und es passiert auch ganz viel in verschiedensten Bereichen. Aber es gibt eben bestimmte Bereiche, die auch bundeseinheitlich geregelt sind, wo es unglaublich kompliziert ist, wo es Bund-Länder-Kommissionen gibt, die erstmal Richtlinien erarbeiten. Und da, wo es sehr stark verregelt ist, verrechtlicht ist, da dauert es zum Teil dann sehr lange eben auch. Und man wundert sich. Aber ich glaube, in der Verwaltung, so von der grundsätzlichen Mentalität her, sind wir da nicht anders als andere Unternehmen auch.
Glauben Sie oder hat die Region Hannover eine digitale Strategie, eine Vision, was man in den nächsten 5 oder 10 Jahren, man muss ja eher in kleineren Dosen denken, was man schaffen will? Gibt es so einen Masterplan Digitalisierung, den das Land Niedersachsen ja hat? Stück weit die Frage, wo
ja, steht die Region? Es gibt für die Verwaltung gibt es schon einen Masterplan Digitalisierung, wo auch ganz klar festgelegt ist, welche Leistungen in den nächsten Jahren digitalisiert werden. Mhm. Da wird eine ganze Menge passieren, von Führerscheinanmeldung über andere Dinge, die man einfach alle auch Schritt um Schritt dann digitalisiert. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich nicht nur unsere eigenen Leistungen als Verwaltung sehen, sondern auch mit über ein Thema wie zum Beispiel Wirtschaftsförderung sehr stark das Thema ja. Digitalisierung, Unterstützung von Betrieben haben. Das ist ein ganz wichtiges Thema, wo wir hier auch wirklich ganz, ja auch teilweise spektakuläre Projekte haben in diesem Bereich. Von daher sind wir, glaube ich, schon in sehr unterschiedlichen Bereichen da gut aufgestellt und haben auch wirklich gute Leute in dem Bereich.
Würden Sie eigentlich sagen, dass man sich daran gewöhnen muss, dass Regionen natürlich auch immer zwangsläufigerweise im intensiven Wettbewerb stehen? Weil Sie haben es gerade angesprochen, Wirtschaftsförderung, das ist ja die Kunst, Ansiedlungen zu schaffen, Unternehmen nach Hannover in die Region zu bekommen, Startups gründen zu können. Sie sind auch Geschäftsführer mit bei Hannover Impuls, damit auch zuständig für den Accelerator, also das Wirtschaftsförderungsprogramm für Startups. Dieser Wettkampf der Regionen, wird das sich in Zukunft auch im Sinne von Digitalstrategien noch verstärken? Also leben wir im Moment noch am Anfang dieses Wettbewerbes oder wo stehen wir?
Ich glaube, den gab es immer schon. Es gibt einerseits einen Wettbewerb zwischen Regionen. Auf der anderen Seite ist es so, dass der auch jetzt nicht, ich sag mal, so eine brutale Härte hat. Wir haben gute Kooperation mit anderen, gerade Großstadtregionen in Deutschland, wo wir eng Stuttgart, Nürnberg, mit denen auch zusammenarbeiten, Erfahrungen austauschen. Aber natürlich gibt es einen Wettbewerb auch um junge Leute, um kluge Köpfe, aber ich glaube, das trägt eher dazu bei, dass insgesamt wir auf ein höheres Niveau kommen, wenn unterschiedliche Regionen auch einfach spannende Projekte entwickeln, mit denen sie junge Leute anziehen wollen. Und ich glaube, dass wir da insgesamt von dem, wie wir hier aufgestellt sind, aber auch wie andere Großstadtregionen in Deutschland sich entwickeln, eine ganz positive Entwicklung gerade erleben, gerade im Bereich der Großstadtregionen auch.
Wir sind ja zusammen mit der Region Oldenburg zusammen im Startup-Monitor gelistet. Mhm. Warum Oldenburg? Wo kommt das eigentlich her irgendwie?
Das ist, weil es bundesweit irgendwie wollte man Niedersachsen irgendwie zusammenfassen. Da hat man so eine Kunstregion Hannover-Oldenburg gebildet. Entsprechend vorsichtig muss man auch mit den statistischen Erhebungen sein, weil es ein bisschen Kunstraum ist. Aber im Großen und Ganzen sind die Ergebnisse, dass wir ein ganz gutes Start-up-Umfeld hier haben, sind natürlich schon zutreffend, kann man auch an verschiedenen Stellen merken. Wir haben einen ganz riesigen Vorteil. Wir funktionieren als Wirtschaftsraum Hannover eigentlich nach einem ganz simplen Prinzip. Wir saugen junge Menschen aus der ganzen norddeutschen Tiefebene nach Hannover, die hier zur Ausbildung, zum Studium herkommen, die sich hier verlieben und dann hier irgendwie kleben bleiben. Und so funktioniert unsere Fachkräfte-Nachwuchsgewinnung funktioniert eigentlich auf diese Art und Weise. Und wir halten dann eben viele Leute. Ab einem gewissen Level kann man dann Leute auch zum Teil nicht mehr halten in bestimmten Branchen. Dann gehen sie dann eben doch nach Frankfurt oder München. Aber wir sind im Grunde genommen so eine richtige Talentschmiede. Wir sind auch übrigens von der Europäischen Union als eine der europäischen Talentschmieden vor einigen Jahren ausgezeichnet worden, weil kaum eine andere Region, damit Berlin und Kiel in Deutschland noch, waren wir in einer Reihe mit London, Paris, solchen Regionen. Das war auch mal schön. Kommt sonst nicht so oft vor. Und weil wir einfach eine hervorragende Nachwuchsarbeit machen. Wir haben eine gute Vernetzung dieser Hochschulen zu Start-up-Programmen, zu anderen Fachkräfteprogrammen. Die haben wir eine tolle Fachkräfteallianz hier in Hannover mit vielen Partnern. Und auf diese Art und Weise versuchen wir, viele junge Leute hier zu kriegen, die sich hier entwickeln, die auch die Chance haben, hier Start-ups zu gründen, andere Dinge zu tun. Und das ist eigentlich der Motor hier für unsere Entwicklung. Und wir erleben ganz oft Standortentscheidungen, wo ein Unternehmen sich entscheiden muss, ob sie in Hannover expandieren oder anderswo, wo sie sich oft für Hannover entscheiden und sagen, wir kriegen hier viel besser junge, qualifizierte Leute als etwa in München oder anderswo. Bisschen der Imagefaktor ist ja nicht so glamourmäßig hier in Hannover, aber das, was real an Substanz, an Produkt hintersteht, ist hervorragend. Und das ist so ein Punkt, wo wir wirklich stark auch von profitieren.
Ich glaube, die Region kann mehr, als man manchmal denkt. Die Königin der B-Städte, sagt man ja immer, im Immobilienmarkt. Und es gibt natürlich auch total tolle Companies, die hier in Hannover sind. Also der Nährboden ist gut bestellt, aber wenn Sie jetzt dann doch der guten Fee mal begegnen würden und sich wünschen könnten, was auch immer, um diese Kultur für Startups noch zu verbessern, noch stärkere sozusagen vielleicht Synergien mit der Wissenschaft und den Hochschulen zu erzeugen, was wäre das? Was würden Sie sich wünschen, was vielleicht noch passieren müsste? Wie auch immer man es finanziert, aber was wäre die Maßnahme?
Also ich glaube, es gäbe zwei Sachen, die ich mir, wenn ich zwei wünsche, hätte, würde ich mir zwei Sachen wünschen. Das eine wäre auf jeden Fall, dass ich mir wünsche, dass wir Wissenschaft und Wirtschaft noch näher zusammenbekommen und dass wir noch mehr Orte schaffen, die wirklich auch so Austauschorte sind. Wir versuchen zurzeit gerade in Garbsener Maschinenbaucampus ein Technologiezentrum zu entwickeln, neuen Typs, wo es darum geht, dass verschiedene Themen, Robotik, Industrie 4.0, künstliche Intelligenz dort einfach viel Raum finden, wo sowohl aus der Uni heraus Projekte entwickelt werden können, wo Experimentierräume sind, wo aber auch Unternehmen reingehen und sagen, wir wollen auch Dinge ausprobieren, gemeinsam mit der Uni, dass man hier also auch neue Plattformen schafft. Also das wäre so der eine Wunsch, wo ich mir wünsche, dass wir da noch mehr Kraft entwickeln. Da sind teilweise, wenn man Bayern sieht, da wird dann einfach, kommt das Land, legt einen Scheck auf den Tisch und sagt, macht mal. Ja. Da sind wir hier weit von entfernt in Niedersachsen. Da würde ich mir ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Kraft wünschen. Das wäre so das eine Thema. Das zweite, Engagement gerade von Wirtschaft, von Unternehmen und auch von Privatpersonen zur Finanzierung von Startups. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben in Hannover, was dies anbetrifft, wo wir eigentlich die Leute teilweise haben, aber die investieren teilweise dann in Berlin oder in Hamburg eher. Wir haben eigentlich eine gute Startup-Szene und diese Finanziers mit den Startups zusammenzubringen, dass das wirklich auch passt, dass hier mehr passiert und dass auch Startups das Gefühl haben, sie können hier in Hannover auch weiter wachsen, weil hier auch entsprechend Venture Capital ist, weil hier Leute sind, die auch an sie glauben. Das wäre so der zweite Punkt, wo ich sagen würde, wenn wir das beides zusammenkriegen, dann hätten wir auch eine Chance, hier noch eine ganz andere Wachstumsdynamik in die Region zu kriegen.
Jetzt sind Sie ja in beiden Welten unterwegs, sowohl bei den jungen Leuten im Accelerator, bei den Startups, aber Sie kennen natürlich auch die Kapitäne der großen Unternehmen, die hier vor Ort sind. Merken Sie eigentlich, dass diese beiden Welten miteinander auch oder voneinander lernen können? Merken Sie, dass vielleicht Startup-Kultur in den großen Konzernen sich auch immer mehr etabliert? Oder dass vielleicht Startups auch was anderes lernen können von den sehr erfahrenen und international tätigen Unternehmen? Wie kann dieser Austausch miteinander funktionieren oder welche Rolle übernehmen Sie vielleicht dabei?
Ja, es ist, ich könnte auf jeden Fall voneinander lernen. Es ist manchmal nicht so leicht, diese Leute auch zusammenzubringen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass sie auch in sehr unterschiedlichen Welten zum Teil unterwegs sind. Es gibt und man braucht also ein bisschen so Transmissionsräume und Transmissionsriemen. Und das passiert schon. Wir haben versuchen gemeinsam auch mit einigen Unternehmen auch in der Venture Villa sowas wie Corporate Startups zu ermöglichen. Das heißt, dass aus einem Unternehmen sich eine Einheit eben auch in so ein Gründerzentrum begibt und eine Geschäftsidee entwickelt, vielleicht auch eben als eigenes Unternehmen dann entwickelt, als Ausgründung aus dem Großunternehmen. Das sind gute Transmissionsräume, wo dann einfach auch Dinge gemeinsam entwickelt werden können. Aber natürlich haben häufig, wenn Sie sehen, was ein Vorstand eines großen Industrieunternehmens für Fragestellungen hat, es ist weit von dem entfernt, wie ein Startup ist. Und die kann man mal für eine Veranstaltung zusammenbringen. Die finden sich auch gegenseitig sehr spannend, für die unterschiedlichen Welten. Aber da was zwischenzubauen. Und da gibt es manchmal gute Leute, auch in Großunternehmen, die genau dieses Thema Kontakt zu Startups richtig treiben. Also meist so Einzelpersonen in Unternehmen und die sind ganz, ganz wichtig, weil die diese beiden Welten zusammenbringen und das versuchen wir ein bisschen auch zu moderieren und ein bisschen über so was wie Venture Villa möglich zu machen, dass auch größere Unternehmen sich da engagieren, auch ein Thema wie Hafen beispielsweise als private Einrichtung. Auch da sind ja viele größere Unternehmen, die da immer wieder mit Workshops reingehen, wo auch Kontakte entstehen und ich glaube, von daher, das macht schon Sinn, sowas zusammenzubringen. Ist aber, muss man wissen, ist ganz, ganz schwierig, weil die haben eigene Logiken, die haben eigene Interessen. Großunternehmen, was sich seinen Aktionären verpflichtet fühlt, gewisse Ausschüttungen vorzunehmen. Da gibt es auch manchmal etwas kurzfristigere Sichtweisen. Und da sind manche Strategien, wo man mit Startups zusammenarbeitet, kann man auf so einer Hauptversammlung nicht so viel ernten. Das klingt mal ganz nett, aber am Ende zählen andere Dinge. Und das irgendwie zusammenzubringen, das ist schon herausfordernd.
Ist das auch eine neue Fähigkeit von Politikern ihrer Generation, die man haben muss, dieses moderierende Moment zu beherrschen?
Ja, ich glaube, man braucht ein bisschen Erfahrung. Die habe ich natürlich auch ein Stück weit, weil ich selber auch in der Vergangenheit Nord-LB beruflich tätig war und von daher auch so ein bisschen jedenfalls punktuell eine andere Sichtweise kennengelernt habe. Ich glaube, würde gar nicht mehr anmaßen, dass ich selbst eine Fähigkeit habe, das zu moderieren, aber dass man einen Blick, dass ich einen Blick dafür habe, wer das moderieren kann und Leute zu finden, die das machen. Ich glaube auch, Wirtschaftsleute wollen oftmals gar nicht Leute, die aus dem politischen oder Verwaltungsbereich kommen, als Moderator sehen. Die können nur was anschieben, sondern müssen andere Leute her. Und das sind oft Leute, die eben, wie ich schon sagte, in Unternehmen beispielsweise, in Fairy für Startups haben. Ja. die in Unternehmen Zukunftsentwicklung betreiben. Also solche Leute zusammenzubringen mit interessanten Leuten aus der Wissenschaft, mit Leuten manchmal auch aus dem kulturellen Bereich, die sagen, Mensch, wir haben Interesse, mal ein Thema zu treiben. Sowas ist spannend und das ist schon eine Fähigkeit, solche Netzwerke auch mit zu organisieren und wir versuchen, was wir können da.
Einmal mehr das Aufbrechen von Silos, was man ja eigentlich intern im Unternehmen kennt, aber muss man eigentlich auch volkswirtschaftlich so sehen.
Absolut, also das Thema Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren ist immer produktiv, ist aber manchmal nicht ganz einfach, weil ein Unternehmen sein Patent, sein Wissen auch schützen, auch abschirmen will manchmal. Und da so einen Weg zu finden, wo man auf der einen Seite was Gemeinsames entwickelt und ohne dass der Einzelne seinen Markenkern verliert, sage ich mal, das ist das Kunststück.
Die neue Kunst, genau. So, jetzt legen wir auch mal was Neues auf, aber es ist eine alte Platte.
Genau, jetzt kommen wir ein bisschen zu den fremdsprachlichen Platten, also Englisch, das ist so Smith, Rank, ganz tolle Band, von 84 bis 88, habe heute nochmal nachgeschaut, gab es die und das war die letzte Platte von The Smiths. Eine wunderschöne Platte, Morrissey, Sänger und ganz toll und hier ist unter anderem Panic drauf, tolles Lied, was ja hörte, würde man sagen, der Soundtrack zum Brexit. Ganz schöne Platte. Und diese Platte war früher immer bei mir, wenn sie so meine Platten irgendwo lagen, war immer diese Platte ganz vorne. Ich glaube, es lag am Cover. Und es war eine Platte, die auch wirklich tolle Musik hat. Ja.
Sie sind in Hannover groß geworden, kennen sozusagen die Stadt in- und auswendig. Wo haben Sie getanzt, so Mitte der 80er Jahre? Da so eine Platte dann gerade?
Ach, es war, das letzte Mal sich war sehr unterschiedlich. Ich war im Bad früher unter anderem sehr oft, aber durch aus auch bei etwas so größeren Einrichtungen, Musikzirkus noch als großer Zirkuszelt war ich ab und an mal. Also von daher sehr unterschiedliche Einrichtungen. Es gab ja dann auch so kleinere Musikclubs, Weltspiele fällt mir jetzt spontan ein, ehemaliges Kino, was dann später auch Konzertraum war in der Innenstadt, also auch eine tolle Einrichtung. Also von da habe ich sehr unterschiedliche Dinge auch erlebt.
Es lohnt sich immer, an seine Jugend zurückzudenken und ich würde mit Ihnen gerne auch so ein bisschen über Jugend sprechen, allerdings in Ihrer Funktion als Bildungsdezernent, denn Bildung ist ja das, was eigentlich für uns alle die Zukunft macht. Und Sie haben zwei Kinder, Sie hatten es schon gerade gesagt, ich habe auch zwei Kinder. Und ich würde Sie gerne so ein bisschen provokant fragen, ist das eigentlich noch das Richtige, was die da so in der Schule lernen? Denn die lernen ja vieles, was ich heute auch Alexa oder Siri fragen kann oder Wikipedia. Das heißt also, wo sehen Sie eigentlich im Moment unser Schulsystem? Wie halbwertzeitig ist das eigentlich, was wir da vermitteln in dieser Welt der schnellen Veränderung?
Also ich glaube, ich muss mir ein bisschen zurückhalten, aber ich bin eigentlich eher ein Kritiker der Art und Weise, wie wir heute zum Teil Bildung hier betreiben. Also wir erleben ja in vielen anderen Bereichen, dass es starke auch gesellschaftliche Veränderungen gibt und Bildung gehört zu den Institutionen, die auch sehr stark auf eine Kontinuität setzen, die auch von ihren Rahmenbedingungen, die wir haben, also wenig veränderungsfähig sind. Das soll jetzt nicht heißen, dass nicht diejenigen, die in diesen Bildungseinrichtungen sind, auch viel Neues ausprobieren. Aber im Prinzip bräuchten wir das, was wir eigentlich theoretisch wissen, nämlich, dass wir weniger Wissen vermitteln müssen, mehr Methoden, mehr das Lernen lernen.
Mindsets
an sich. Auch hier. Genau, sowas eben entwickeln müssen. Das wird natürlich viel zu wenig dann auch an den Schulen umgesetzt. Aber sind auch die Räumlichkeiten, die Ressourcen nicht so dafür da. Aber im Grunde genommen muss eine Schule heute, müsste vielmehr eine Werkstatt sein, wo man eine bestimmte Lernsituation hat, wo man ein komplexes Problem im Team löst, wie man später im Leben auch macht und dabei ganz viele unterschiedliche Aspekte mitnimmt. Also ich habe ein Beispiel, gutes Beispiel meiner eigenen Frau, die Französischlehrerin ist, die hat gerade ein Projekt gemacht mit ihren Schülerinnen und Schülern, wo sie selber ein Bewerbungsvideo für einen Beruf selber drehen sollen auf Französisch. Es ist eine fremdsprachige Komponente drin. Sie sollen ein Video drehen, was natürlich nicht nur stumpf ist, dass man auf einen Punkt hält, sondern wo man vielleicht auch was Originelles noch mit reinbaut, wo man auch schneidet. Sie sollen gleichzeitig mit Berufen auseinandersetzen. Sie sollen lernen für eine Bewerbung, dass man, wie man eine Bewerbung aufbaut, dass man nicht zu einer Person was sagt, auch zur Motivation, warum man sich jetzt bewirbt. Das ist ein gutes Beispiel, wie man eine komplexe Lernsituation hat mit modernen Medien, die einen im Leben auch weiterbringt an vielen Stellen. Und eben Französischunterricht, statt eben nur irgendwie zu lernen, einen Kaffee zu bestellen, ich meine, was ja auch schon mal was wert ist, einfach natürlich auch eine viel komplexere, viel schönere Situation bringt. Und solche komplexeren Lernsituationen, das ist eigentlich das, was Schule ausmacht, was wir stärker machen müssen. Wir sind noch privilegiert in meinem Job jetzt auch als Region, weil wir unter anderem Träger der berufsbildenden Schulen sind, aber auch der Förderschulen. Das sind besondere Schultypen, die viel stärker in so einem, nach solchen Methoden halt auch arbeiten können. Gerade im Bereich der berufsbildenden Schulen werden ganz oft eben auch in Projekten gearbeitet, dass man ein bestimmtes Werkstück gemeinsam erstellt, dass man ein bestimmtes Thema auch bearbeitet. Kfz-Berufsschule, das Thema Elektromobilität zum Beispiel, sehr stark sich gemeinsam erarbeitet. Da kann man schon eben auch schöne Sachen machen, aber das müssten wir auch im allgemeinen bildenden Schulsystem viel stärker abbilden, dass man zu solchen Projekten arbeitet, dass man eben nicht stumpf da sitzt und zum Teil einfach irgendwie Arbeitsblätter abarbeitet. Und da muss sich noch viel verändern. Da sind andere Länder zum Teil weiter, als wir das hier in Deutschland sind. Und da haben wir noch viel zu tun.
Der Chef vom Hasso-Plattner-Institut, Uli Weinberg, hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Network Thinking. Und er sagt eigentlich, wir müssen es schaffen, vom IQ zum WeQ zu kommen. Also was sind so die Zukunftskompetenzen? Und ich habe noch mal so ein bisschen reingeguckt. Er sagt, wir müssen eigentlich Kindern beibringen, wie Empathie funktioniert, wie Verantwortungsbewusstsein funktioniert, wie Selbststeuerung, Kreativität, Kommunikationskompetenz. Wie würde man das denn schaffen, wenn man weiß, ja klar, ich muss den jungen Leuten heutzutage eine gewisse Fähigkeit zur Kollaboration beibringen. Ich muss ihnen diese Angebote machen. Glauben Sie, dass wir in Zukunft, in den kommenden Jahren, im Schulsystem Umbrüche, Anpassungen, Modifikationen erfahren können, um solche Thesen auch umsetzen zu können, also neue Zukunftskompetenzen aufzubauen?
Ich glaube schon. Also es gibt ein paar Hoffnungsstrahlen. Das eine ist, dass wir, weil die 70er-Jahre-Schulen gerade abbruchreif sind, viele neue Schulen bauen. Und die sehen anders aus als die alten Schulen. Das ist schon
mal eine gute Voraussetzung.
Eine ganze Menge, ja. Wir haben Differenzierungsräume, wir haben teilweise Klassenräume, die durch Teiler nochmal geteilt werden können. Dadurch kann man ganz anders projektmäßig arbeiten. Und ich glaube, dass wir in so einer Richtung auch erstmal bessere räumliche Bedingungen haben. Und dass man da noch viel tun kann. Also ich glaube, gerade das Thema Empathie ist ein wichtiges, weil das unterscheidet uns, es ist einer der wesentlichen Punkte, der uns unterscheidet vom Computer und von der künstlichen Intelligenz.
Ja.
Vieles, was wir in der Schule lernen, sind Dinge, die die künstliche Intelligenz viel besser kann als wir. Teilweise auch mathematische Probleme zu lösen zum Beispiel oder Dinge auswendig zu lernen. Aber es gibt eben Dinge, die können Menschen besser. Und das ist Empathie, auf eine bestimmte Situation einzugehen. Und da gibt es auch Punkte, die sehr positiv sind, also wie das auch als Schuldezernent auch der Förderschulen auch sehr stark das Thema Inklusion, was mich da vorantreibt. Das ist ein wunderbares Thema. Wenn man das Thema Inklusion hat und das heißt, man hat eine Klasse, wo eben auch junge Menschen mit Behinderungen drin sind, dann lernen auch die anderen Schülerinnen und Schüler, die lernen ja nicht weniger, wie viele Eltern denken, sondern die lernen ja mehr. Die lernen nämlich Empathie, wie gehe ich eigentlich mit Menschen mit Behinderungen um, wie kann ich die unterstützen, brauchen die überhaupt jetzt meine Unterstützung, Gefühl dafür zu kriegen, genau diese empathischen Dinge, die müssen in der Schule gelernt werden und die lernt man nur, wenn man auch teilweise die, ich sag mal, Rahmenbedingungen verändert, weniger homogene Lerngruppen und eben auch einfach mehr Möglichkeiten, Dinge auch auszuprobieren.
Nennen wir das mal Soft Skills, aber jetzt will ich noch eine ganz andere Seite, nämlich Hardware, auch das Thema Digitalisierung macht vor der Schule ja nicht Halt. Das war bestimmt ein schöner Tag, als Sie vor kurzem 4 Millionen Euro mehr oder minder zusagen konnten für die Schulen in der Region. Also da geht es dann um die Förderung von Smartboard, E-Book, Reader, Tablets und was da nicht ist. 4 Millionen, ich frage wieder ein bisschen provokant, das ist nicht viel. Wird das zukünftig mehr werden? Kann man die Digitalisierung der Schulen bezahlen?
Ja, am Ende wird man sie bezahlen müssen. Also das ist ganz simpel. Es ist schon so, dass jetzt von Bund und Land Geld dazukommt, aber das Geld wird nicht reichen. Aber ich sag mal, wir als Schulträger werden eben was oben drauflegen müssen. Und wir versuchen schon, unseren Schulen gute Möglichkeiten zu verschaffen, dass sie sich technisch eben auch ausrüsten können. Wir brauchen sowas wie WLAN in allen Klassenräumen, wenn man auch mit mobilen Geräten arbeiten möchte. Und wir brauchen auch unterschiedliche Voraussetzungen, manchmal ganz banale. Wir haben ja ein ganz spektakuläres Programm gemacht. Wir machen gerade eine Ausschreibung, wo wir alle Schulen in der Region Hannover, die noch keinen Breitbandanschluss haben, mit einem Schlag an das Breitband anschließen. Das ist ein Projekt, wo wir gar nicht drauf achten, wer ist da Schulträger. Aber wenn wir da anfangen, auseinanderzurechnen und sagen, wir kriegen von der Gemeinde Uetze noch Geld oder von der Stadt Hannover, bis das geklärt ist, wer was finanziert, ist der ganze Laden irgendwie, hätten wir schon längst gebaut haben können. Also haben wir gesagt, komm, wir zahlen das alles, wir bauen das jetzt, wir wollen, dass es einfach passiert. Und das ist eine schöne Geschichte und von daher passiert da jetzt eine ganze Menge. Aber es muss an den Schulen natürlich auch mit pädagogischen Inhalten gefüllt werden. Auch ein Smartboard ist schön, Aber es hat mir nur dazu dient, dass einer mit dem Filzer drauf rummalt und wird nicht digital auch eingebunden in Unterrichtskonzepte, dann ist es eben auch, dann bringt es auch nichts.
Und die Lehrenden müssen ja genauso digital fit gemacht werden, denn das Thema lebenslanges Lernen ist uns ja mehr oder minder mittlerweile auferlegt worden. Das heißt also, auch CEOs oder Top-Entscheider müssen ja lernen, neu zu denken in dieser neuen Gesellschaft. Was glauben Sie, wo wird dieses Lernen stattfinden? Wo wird diese Bildung stattfinden? Ist das ein sich selbst regulierender Mechanismus? Denn die Leute, die nicht lernen wollen, die werden dann wirtschaftlich irgendwann aussortiert. Oder wo kann vielleicht auch die Region ganzen, ich sag mal, einer erfolgreichen Generation noch Neues beibringen?
Also ja, man muss schon Lust aufs Lernen zum einen machen. Und das ist ja schon eine Herausforderung. Wenn wir nochmal einmal kurz bei den Schulen bleiben, dann Beispiel. Es ist ja eine ungewöhnliche Situation für Lehrkräfte, dass sie Leuten gegenüber sitzt, nämlich jungen Leuten, die über ein Thema deutlich mehr wissen als sie, was sie ihnen jetzt beibringen sollen. Und das ist im Bereich der Digitalisierung ganz oft so. Und das ist eine besondere Herausforderung auch für die Lehrerrolle, wo die sich auch selber ein Stück weit entwickeln müssen. Das zeigt schon mal, wie sich Dinge auch verändern dadurch. Das Zweite ist, gerade wenn es um lebenslanges Lernen geht oder wie kann man auch Unternehmen dazu bringen. Wir haben ja als Wirtschaftsförderung versuchen wir sehr stark, diese Themen auch zu pushen und auch an KMU ranzutragen. Wir haben zwei ganz coole Projekte, die wir im Augenblick gerade machen, zwar mit Leibniz Uni und mit angeschlossenen Startups, wo wir in zwei Themen, nämlich einerseits beim Thema 3D-Druck und dann beim ganzen Thema der großen Robotik, Unternehmen ganz niedrigschwellige Möglichkeiten bieten. Da gibt es kleine Roboter, die sind so auf Rollen, die kann man quasi ein Unternehmen mal ausleihen, dann kommt jemand von der Uni vorbei, der halt die Dinge auch programmiert hat, der kommt vorbei, ein kleines mittelständisches Unternehmen, man überlegt gemeinsam, was man mit diesen Dingern machen kann, wie kann man eigentlich produktiver werden durch den Einsatz von Robotik, wie kann man auch neue Produkte überhaupt entwickeln. Und dann können wir das einfach mal ein paar Wochen gemeinsam ausprobieren. Und das kostenlos, niedrigschwelliges Angebot der Wirtschaftsförderung zur Innovationsförderung. Das Gleiche haben wir auch im Bereich 3D, wo wir eine große 3D-Werkstatt auch mitfinanzieren, wo Unternehmen einfach mal irgendwas drucken können, mal einen Prototyp ausprobieren können, mal überlegen können, ist das für uns eigentlich interessant, irgendwelche Teile nicht mehr anders zu fertigen, sondern eben durch 3D-Druck auch zu fertigen. Können wir da vielleicht auch andere Produkte anbieten und das auch niedrigschwellig mal auszuprobieren. Und da merkt man auch, wie plötzlich ein Unternehmen, was sagt, na, Robotik will ich mich gar nicht mit beschäftigen. Wenn man denen sagt, dann kommt mal 14 Tage ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von der Uni mit so ein paar kleinen Robotern vorbei und dann guckt ihr mal in eurem Betrieb, was ihr da eigentlich Sinnvolles mitmachen könnt. Dann merkt man plötzlich, wie die Schwellenangst abnimmt. Die sagen, ja, 14 Tage können wir gerne mal ausprobieren. Und hinterher kommen die Leute mit strahlenden Augen und sagen, 8 von den Dingern brauche ich jetzt. Und ich habe auch schon eine Idee und ich brauche ein Schulungskonzept, können uns da auch helfen und so. Also man muss schon ein bisschen so Saint-Exupéry-mäßig Sehnsucht nach dem Meer. Ja. Und das muss man schon den Leuten auch ein bisschen nahe bringen und die manchmal auch ein bisschen stupsen. Dann geht's.
Sehr gut. So, wir stupsen die letzte Platte auf den Plattenteller.
Absoluter Favorit. Von meiner Seite früher auch Mitte der 80er Talking Heads. Diese Platte ist eine der bekanntesten, auch schon etwas späteren, Stop Making Sense. Da ist eben unter anderem Psycho Killer drauf. Psycho Killer in dieser coolen Live-Version. Es gibt auch ein schönes Video, wo David Byrne erstmal nur auf die Bühne geht, einen Kassettenrekorder hinstellt, andrückt und dann gehen halt diese Beats los. Dann holt er seine Gitarre fröhlich raus und dann geht das Lied los. Also unglaubliches Lied und zwar eigentlich um meine Abi-Zeit herum und danach war eigentlich Talking Heads, also die absolut
favorisierte. Ich glaube, gerade ganz groß im Retro-Stil wieder am Kommen. Ich war neulich auf einer Party und die Tanzfläche war voll bei Psycho Killer.
Also
nach 30 Jahren kann man das gut wieder hören.
Ich wäre dabei.
So, wir gehen jetzt zum Abschluss ein bisschen in die Zukunft und ich will Sie bitten, nur ganz kurz ein bisschen auf ein paar Trends zu antworten. Wenn man das Thema Verkehrswende nochmal aufgreift oder überhaupt Technologie, Elektromobilität, E-Mobility. Da gibt es ja sozusagen so ein bisschen Startschwierigkeiten. So richtig kommt das Ding nicht ins Laufen. Glauben Sie, das wird noch was in den nächsten 5 Jahren?
Ich glaube, es wird noch kommen, aber es wird eben nicht so schnell kommen, wie manch einer gedacht hat. Und es ist auch nicht so einfach, wie man denkt, dass man sagt, naja, muss doch nur an jeder Ecke eine Ladeinfrastruktur stehen.
Ja.
Die Leute laden im Wesentlichen zu Hause. Und damit ist es auch für bestimmte Leute besonders interessant. Aber ich sag mal, wer gerade vor Ort Menschen, die sagen, ich brauche mein Auto aber und ich habe eine eigene Garage, für diesen Elektroauto, wenn die wenn die Reichweite stimmt, ist eine super Lösung.
Ja.
Aber es wird nicht die Lösung schlechthin sein, dass wir irgendwann nur noch Elektroautos sehen. Aber
Wasserstoff wird vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Wasserstoff wird
ein ganz wichtiges Thema werden, das glaube ich auch. Aber das Auto wird insgesamt auch an Bedeutung sicherlich abnehmen.
Das ist der zweite Trend, nämlich Mobility on Demand. Ich will gar kein eigenes Auto mehr. Ich will eigentlich nur noch Carsharing machen. Glauben Sie, das wird noch stärker werden? Wird Deutschland tatsächlich das Land der Autonichtbesitzer?
Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das so kommt, aber ich glaube, es wird eine Ergänzung sein. Wir haben gerade Carsharing in mehreren Umlandkommunen versucht zu etablieren, wo es bisher keins gab, immer so mit dem Ziel, dass die Leute auf ihr Zweitauto verzichten können und dafür das ein bisschen mitnutzen. Geht noch ein bisschen zäh an, also viele trauen dem Braten noch nicht so richtig und sagen, bevor ich mein Auto abschaffe, wer weiß, wie lange die dieses Angebot überhaupt machen. Aber ich glaube, dass gerade in Großstädten ist das der absolute Trend. Da braucht man irgendwo noch ein Fahrrad, braucht seine Monatskarte und kann Carsharing nutzen, da hat man die volle Mobilität, da braucht man gar kein eigenes Auto, da wird das so passieren, ja.
Autonomes Fahren.
Autonomes Fahren ist ein spannendes Thema. Wir sind eine von vier Modellregionen, die im Bereich von ÖPNV und Bussen das ausprobieren soll. Wir sind aber auch in einem sehr, sehr frühen Stadium.
In Garbsen ist, glaube ich,
eine Buslinie geplant. In Garbsen zum Maschinenbaucampus, genau, da soll das ausprobiert werden. Und ich glaube, das Thema autonomes Fahren wird insbesondere bei Schienenverkehrsmitteln schneller kommen. Also Stadtbahnen gibt es bereits. Es gibt eine U-Bahn in Nürnberg, die super funktioniert, seit 10 Jahren übrigens, interessanterweise. Und es gibt jetzt die erste oberirdische Stadtbahn in Potsdam, wo das funktioniert. Und ich glaube, da wird es relativ schnell gehen. Es gibt zu wenig Lokführer in Deutschland für Züge. Was ist die Antwort? Wir brauchen mehr autonome Züge. Da wird es als erstes kommen, glaube ich.
Letzter Trend, urbane Logistik, und zwar in der Luft durch die Drohne. Vorstellbar in Hannover?
Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier mit Drohnen über der Innenstadt rumfliegt. Das ist auch aus Gefahrengründen, kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Sowas kann in bestimmten ländlichen Bereichen oder wenn es darum geht, eine Insel zu versorgen, da ist das natürlich bestechend. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lösung unserer Probleme ist, dass hier irgendwelche komischen Dinger durch die Luft fliegen. Das ist nicht vorstellbar.
Schauen wir mal. Jetzt müssen Sie sich noch was vorstellen, und zwar immer den zweiten Teil meines Satzes. Ich entführe Sie nämlich in die Zukunft, in das Jahr 2025. Vielleicht ist Hannover dann Kulturhauptstadt. Wir drücken alle die Daumen. Ich würde es gerne so machen, ich sage den Satz immer und Sie vollenden ihn einfach, ganz spontan. Die Region Hannover wird im Jahr 2025
eine der jüngsten und vitalsten Großstadtregionen in Deutschland sein.
Sehr schön. Im Jahr 2025 wird Arbeiten in der Region Hannover
viel vielfältiger sein als heute, mal zu Hause, mal unterwegs.
Sehr gut. Bildung in der Region Hannover wird 2025
hoffentlich immer noch eine unserer großen Stärken sein, dass wir viele tolle Bildungseinrichtungen haben.
Mobilität wird 2025 in der Region Hannover
vor allem stattfinden durch guten ÖPNV, durch Fahrrad und manchmal auch noch durchs Auto.
Sehr gut. In 2025 werde ich, Ulf Bürger Franz,
ach, das weiß ich noch gar nicht, was ich da mache, aber ich hoffe, dass ich dann gesund bin, dass ich weiter vor allem viel Spaß habe. Ich bin jemand, der auch das Leben zu genießen und immer viel Freude an Dingen, auch an der Arbeit zu haben. Und ich hoffe, ich habe damit noch genauso viel Spaß, wie ich heute habe.
Das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall. Alles Gute dazu.
Ja,
vielen
danke,
Dank auch. Für das Gespräch. Sehr interessant. Ja. Und wenn Sie das genauso interessant fanden, dann schalten Sie doch einfach das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk im Überwegs.